HR Info. Funkkolleg Sicherheit. Subjektive Ängste und objektive Gefahren.
Wenn es um Sicherheit weltweit geht, dann müssen wir auch über Deutschlands Rolle in der Welt reden. Eberhard Nembach beschreibt in Folge 10 des Funkkollegs das neue Credo der deutschen Außenpolitik. Führung aus der Mitte.
Die Bundesrepublik sollte sich als guter Partner früher, entschiedener und substanzieller einbringen.
Deutschland ist bereit, Verantwortung zu übernehmen. Es ist bereit zu führen.
Wenn Deutschland sich an Versuchen der Völkergemeinschaft beteiligt, einen drohenden Völkermord oder andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verhindern, bedarf es nicht der Berufung auf Auschwitz.
Wir machen uns nicht größer, als wir sind, aber eben auch nicht kleiner.
Wir Deutschen sind auf dem Weg zu einer Form von Verantwortung, die wir noch wenig eingeübt haben.
Auf der anderen Seite lässt sich weder aus dem Holocaust noch aus anderen nationalsozialistischen Verbrechen, noch aus dem Zweiten Weltkrieg insgesamt ein deutsches Recht auf Wegsehen ableiten.
Als der Historiker Heinrich August Winkler im Deutschen Bundestag am 8. Mai 2015, genau 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, die Deutschen ermahnte, so geschah dies aus dem Bewusstsein der Verantwortung, die sich aus den Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschlands für die heutige Bundesrepublik ergibt. Man solle nicht die aus seiner Sicht falschen Schlüsse ziehen. Pazifismus dürfe nicht heißen, die sogenannte Schutzverantwortung zu vernachlässigen.
Das bedeutet, wer die militärischen Mittel hat, Menschen vor Mord und Vertreibung zu schützen, der hat auch die Verantwortung, diese Mittel anzuwenden. Das ist inzwischen eine verbreitete Auffassung in der internationalen Politik.
Und das bedeutet auch, Deutschland steht zwar für Frieden und eine Haltung, die mit dem Einsatz von Militär betont zögerlich umgeht, aber wegsehen, sagt Heinrich August Winkler, dürfe Deutschland eben auch nicht.
Eine Argumentation, die auch Bundespräsident Joachim Gauck und Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen ein Jahr vorher, nämlich 2014, auf der renommierten Internationalen Sicherheitskonferenz in München vorgetragen hatten.
Joachim Gauck löste mit seiner ungewöhnlich deutlichen Haltung zu Deutschlands neuer, militärisch stärkerer Rolle in der Welt viele Diskussionen aus. Der ehemalige DDR-Bürgerrechtler bekannte sich klar zum westlichen Verteidigungsbündnis.
Denn für mich ist ganz klar, wir brauchen das NATO-Bündnis. Und gerade wenn die Vereinigten Staaten nicht ständig mehr leisten können, müssen Deutschland und seine europäischen Partner für ihre Sicherheit zunehmend selbst verantwortlich sein. Zudem sollte es heute für Deutschland und seine Verbündeten selbstverständlich sein, Hilfe anderen nicht einfach zu versagen, wenn Menschenrechtsverletzungen in Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnische Säuberungen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit münden.
Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen brachte die neue Rolle Deutschlands als bedeutender Partner in der internationalen Sicherheitspolitik auch dadurch zum Ausdruck, dass sie bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2014 Englisch sprach.
Indifference is not an option for Germany.
Gleichgültigkeit ist für Deutschland keine Option. Als bedeutende Wirtschaftsmacht und Land von signifikanter Größe haben wir ein starkes Interesse an internationalem Frieden und Stabilität. Angesichts dieser Tatsachen ist die Bundesregierung bereit, international mehr Verantwortung zu übernehmen.
Diese Haltung ist nicht unumstritten. 2014 etwa, als nach der Annexion der Krim Bundespräsident Joachim Gauck deutlich die Politik Russlands kritisierte, dass, wie er sagte, die Partnerschaft mit dem Westen de facto aufgekündigt habe, stießen seine Äußerungen und seine Unterstützung für die westliche Sanktions- und Abschreckungspolitik auf scharfe Kritik. Zum Beispiel beim Co-Vorsitzenden der Linkspartei Bernd Rieksinger.
Ich finde es doch sehr befremdlich, wenn der Bundespräsident redet wie der Generalsekretär der NATO. Und ich habe kein Verständnis dafür, dass ständig eine Militarisierung der deutschen Außenpolitik eingefordert wird.
Nicht nur in der Linkspartei, auch bei den Grünen und der SPD sehen sich viele Menschen in der Tradition der Friedensbewegung und lehnen militärische Mittel generell ab. Oder sie sehen deren Anwendung nur in einem ganz engen Rahmen, etwa wie die Soldaten vom Arbeitskreis Darmstädter Signal, nur zur Verteidigung mit einer kleinen, nicht angriffsfähigen Bundeswehr. Grundsätzlich stehen inzwischen die im Bundestag vertretenen Parteien mehrheitlich für eine stärkere deutsche Rolle in der internationalen Politik. Für viele war es bis dahin aber ein weiter Weg. Sie betonen dafür, wie wichtig etwa Entwicklungspolitik und Fairness in den internationalen Beziehungen sind, um Konflikte langfristig zu lösen bzw. zu verhindern.
Ja, jetzt kommt, ich habe nur drauf gewartet, Kriegshetzer. Hier spricht ein Kriegshetzer und Herrn Milosevic schlagt ja demnächst für einen Friedensnobelpreis vor. Nicht wahr?
Joschka Fischer im Mai 1999. Da war der grüne Spitzenpolitiker gerade ein halbes Jahr Außenminister der ersten rot-grünen Bundesregierung. Und ausgerechnet diese beiden Parteien, von deren Mitgliedern sich nicht weniger als Pazifisten verstehen, schickten erstmals Bundeswehrsoldaten in einen Krieg. Gegen die aggressive Politik des serbischen Präsidenten Slobodan Milosevic.
Um die albanischen Bewohner im Kosovo vor serbischer Gewalt zu schützen, hatte ein internationales Bündnis, dem unter anderem Deutschland und die USA angehörten, gehandelt. Zunächst mit Luftschlägen, dann mit Bodentruppen. Die serbisch dominierte jugoslawische Volksarmee wurde aus dem Kosovo vertrieben.
Diese Beteiligung verteidigte Außenminister Joschka Fischer im Mai 1999 auf einem Sonderparteitag der Grünen. Es gab Buhrufe. Ein Teilnehmer warf einen Farbbeutel und verletzte Fischers Trommelfell. Ein Symptom für die innere Zerrissenheit, die ganz Deutschland in dieser Zeit bewegte.
Ich führe diese Diskussion Tag für Tag im Grunde genommen in mir selbst und jeder führt sie.
Nie wieder Krieg. Das war und ist immer noch weitgehend Konsens in einer Gesellschaft, die sich mehrheitlich in der Verantwortung sieht, die Lehren aus der verbrecherischen Kriegspolitik der Nationalsozialisten zu ziehen.
Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus. Beides gehört bei mir zusammen.
So rief es Joschka Fischer 1999 in den Tumult des Grünen Parteitags hinein. Das war ein neues Dilemma. Muss man manchmal Krieg führen, um Völkermord zu verhindern? Gibt es Situationen, in denen man wählen muss? Kein Krieg oder kein Völkermord? 4 Jahre vorher, 1995, hatten die Ereignisse in Bosnien auch die deutsche Öffentlichkeit entsetzt.
Serbische Spezialeinheiten überrannten eine UN-Schutzzone und töteten vor den Augen von niederländischen UN-Blauhelmsoldaten. Die Serben brachten tausende bosnisch-muslimische Männer und Jungen um, vergewaltigten und vertrieben Frauen und Mädchen. Kriegsverbrechen, die zum militärischen Eingreifen der USA führten. Die Folge war das Friedensabkommen von Dayton. War es also falsch gewesen, nicht schon früher mit Waffen einzugreifen?
Eine ähnliche Situation hatte es 1994 in Ruanda gegeben.
UN-Blauhelme sollten in Ruanda Frieden sichern. Weil sie Befehl zum Stillhalten hatten, konnten sie ein Massaker an der Tutsi-Minderheit nicht verhindern.
Diese Erfahrungen trugen dazu bei, deutsche Soldaten erstmals nach 1945 in einen Krieg zu schicken. Aus Sicht der rot-grünen Bundesregierung unter Kanzler Gerhard Schröder war der NATO-geführte Einsatz, für den es kein UN-Mandat gab, nötig, um die bedrängte kosovo-albanische Bevölkerung vor der Gewalt durch das serbisch dominierte Militär zu schützen.
Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Der Bundestag muss Einsätzen immer zustimmen. Das ist der sogenannte Parlamentsvorbehalt. Im Fall Kosovo gab es unter den Abgeordneten trotz aller Kontroversen breite Zustimmung.
Gregor Gysi lehnte in der Debatte vehement ab, dass die deutsche Geschichte zur Begründung der Kriegsbeteiligung herangezogen wurde.
Ich warne auch vor der Verwendung falscher Begriffe. Auschwitz ist falsch. Hitler ist falsch.
Deutschland dürfe sich mit Hinweis auf die eigene Geschichte nicht heraushalten, müsse aber auch nicht immer den Hinweis auf Auschwitz bemühen, um eine militärische Aktion zum Schutz von Zivilisten zu begründen. Ob und unter welchen Bedingungen ein deutscher Militäreinsatz zu rechtfertigen ist, kennzeichnet die politische Debatte in Deutschland bis heute.
Es ist fürchterlich, es ist die größte Katastrophe offensichtlich, das lässt sich schon jetzt feststellen, die Manhattan je erfasst hat. Es brennt aus allen Stockwerken im jeweils letzten Drittel der beiden Türme, der höchsten Bürotürme der Welt.
Ich möchte auch nicht, dass jetzt hier in der Bevölkerung so eine Panikreaktion entsteht, sondern wir müssen die Ruhe bewahren. Die Ereignisse in den Vereinigten Staaten von Amerika sind in der Tat schreckliche Verbrechen. Und erlauben Sie mir auch an dieser Stelle, meine volle Solidarität mit unseren amerikanischen Freunden zu bekunden und mein Mitgefühl mit den Familien und den Opfern. Ich habe deshalb auch heute sofort spontan Halbmastbeflaggung in ganz Deutschland angeordnet.
Bundesinnenminister Otto Schily von der SPD am 11. September 2001. Die Terroranschläge veränderten die Weltpolitik. Und auch Deutschland sah sich auf neue Weise herausgefordert. Die Attentäter hatten vorher in Deutschland gelebt. Die NATO rief den Bündnisfall aus. Bundeskanzler Gerhard Schröder erklärte die uneingeschränkte Solidarität Deutschlands mit den USA. Dieser verbale Schulterschluss hatte bald ganz konkrete Folgen. Deutsche Soldaten wurden vom Bundestag nach Afghanistan geschickt, wo sie mehr als ein Jahrzehnt blieben. In Deutschland wurde viel über den Einsatz in einem weit entfernten Land debattiert. Es gehe um Terrorbekämpfung. Der Einsatz diene damit den deutschen Interessen, sagte der damalige Bundesverteidigungsminister Peter Struck von der SPD in seinem berühmt gewordenen Ausspruch:
Die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt.
Innenpolitisch wurden in der Folge zahlreiche Sicherheitsgesetze erlassen, die mehr Überwachung und erweiterte Fahndung erlaubten. In Anspielung auf Bundesinnenminister Otto Schily wurde die umfangreiche Gesetzessammlung bald spöttisch Otto-Katalog genannt und immer wieder als zu weitgehender Eingriff in die Freiheitsrechte kritisiert. Auch dieser Konflikt, Sicherheit gegen Freiheit, kennzeichnet die politische Debatte in Deutschland bis heute.
Seinerzeit folgte auf den Schulterschluss mit den USA allerdings rasch ein tiefes Zerwürfnis, das ebenfalls zur Neudefinition der weltpolitischen Rolle Deutschlands beitrug. Der von US-Präsident George W. Bush initiierte Feldzug gegen den Irak und seinen Diktator Saddam Hussein traf auf deutschen Widerstand.
Unter meiner Führung wird sich Deutschland an einer militärischen Intervention nicht beteiligen, meine Damen und Herren.
Gerhard Schröder gab damit eine verbreitete Stimmung in der deutschen Bevölkerung wieder. Das Nein des Bundeskanzlers zu den Kriegsabsichten der US-Führung trug wohl auch zu seinem erneuten Wahlsieg 2002 bei. Der Außenminister seiner Regierung, Joschka Fischer von den Grünen, wies bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2003 die Behauptungen von US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld zurück, es gebe Beweise für die Existenz von Massenvernichtungswaffen im Irak und damit einen ausreichenden Kriegsgrund. In seinem legendär gewordenen Auftritt wandte er sich damals direkt an Donald Rumsfeld.
Excuse me, I'm not convinced. This is my problem. And I cannot go to the public and say, oh, well, let's go to war because there are reasons and so on, and I don't believe in that.
Entschuldigen Sie, ich bin nicht überzeugt. Das ist mein Problem. Und ich kann mich nicht vor die Öffentlichkeit hinstellen und sagen, lasst uns in den Krieg ziehen, weil es Gründe dafür gibt, wenn ich selbst nicht daran glaube.
Der US-Führung folgte eine Koalition der Willigen in den Irak-Feldzug. Mit dabei die Briten, einige osteuropäische Staaten, Italien und Spanien. Letztere gegen den Willen der eigenen Bevölkerung. Andere, darunter Deutschland und Frankreich, gingen auf Distanz. Der Feldzug fand ohne internationales Mandat statt. Die Existenz von Massenvernichtungswaffen wurde nie bewiesen. Spätere Untersuchungen widerlegten viele Behauptungen der amerikanischen und der britischen Führung von damals. Saddam Hussein wurde entmachtet, von einem Sondergericht zum Tode verurteilt und hingerichtet. Die Hoffnung, dass auf die Invasion Frieden und Demokratie im Irak folgen würden, hat sich aber nicht erfüllt. Bis heute ist der Irak ein instabiler Staat, innerlich zerrissen, von Gewalt zerfressen. Die Entstehung der Terrororganisation IS hat unter anderem auch hier ihre Wurzeln. Damit wurde der ganzen Welt das Scheitern einer neokonservativen Interventionspolitik vor Augen geführt. In Deutschland sahen und sehen sich durch das Irak-Desaster viele bestätigt. Auch diejenigen, die den Afghanistan-Einsatz für richtig gehalten hatten, waren zunehmend desillusioniert. Die Bundeswehr trat in Afghanistan betont friedfertig auf. Soldaten engagierten sich für die Zivilbevölkerung. Manche sahen sich beinahe als Entwicklungshelfer in Uniform. Afghanistan sollte ein friedliches, demokratisches Land werden, in dem auch Mädchen zur Schule gehen. Inzwischen ist Ernüchterung eingetreten. So fielen die Entscheidungen Deutschlands im Fall Libyen und Syrien sehr zurückhaltend aus. Deutschland stimmte 2011 als Mitglied im UN-Sicherheitsrat nicht mit den USA, Frankreich und Großbritannien, die Militärschläge gegen den libyschen Diktator Gaddafi vorbereiteten. Der damalige Außenminister Guido Westerwelle:
Wir haben uns ganz klar entschieden, dass sich Deutschland nicht an diesem Krieg in Libyen beteiligen wird. Das heißt ja nicht, dass wir irgendetwas übrig hätten für den Diktator. Wir wollen ihn genauso weghaben wie alle anderen auch, aber wir werden keine Soldaten einsetzen.
Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, auch Weltsicherheitsrat genannt, hat ein hehres Ziel. Mit Artikel 24 Absatz 1 der UN-Charta von 1945
übertragen ihre Mitglieder dem Sicherheitsrat die Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit.
Der Sicherheitsrat stimmt für die Staatengemeinschaft über internationale Einsätze ab. Er hat 5 ständige und 10 nichtständige Mitglieder, die von der Generalversammlung für 2 Jahre gewählt werden. So hatte auch Deutschland zuletzt von 2011 bis 2012 ein Stimmrecht im UN-Sicherheitsrat. Deutschland ist immer noch im Begriff, seine neue Rolle in der Weltpolitik zu finden.
Eine offene, demokratische Gesellschaft ist durch eine kritische und vielstimmige Debatte gekennzeichnet. Auch das macht die Entscheidungsfindung in Deutschland oft langwieriger und kontroverser, anders als in autoritären Gesellschaften. Der Handlungsspielraum der Bundesregierung ist außerdem dadurch eingeengt, weil sie gegenüber den sie stützenden Parteien und der Öffentlichkeit die eigene Politik immer wieder rechtfertigen muss. Andererseits ist die deutsche Außenpolitik damit auch breiter legitimiert, etwa durch Beschlüsse des Bundestages, denen eine intensive öffentliche Debatte vorausgegangen ist.
Wie schwierig und politisch unberechenbar diese Debatte manchmal sein kann, erfuhr der damalige Bundespräsident Horst Köhler im Mai 2010. Auf dem Rückflug von einem Besuch der Bundeswehrtruppen in Afghanistan sprach er mit einem Journalisten des Deutschlandradios über die öffentliche Diskussion um Militäreinsätze.
Dass ein Land unserer Größe mit dieser Außenhandelsabhängigkeit auch wissen muss, dass im Zweifel, im Notfall, auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege.
Für seine Äußerungen wurde er öffentlich so scharf kritisiert, dass er sich schließlich zum Rücktritt entschied. Dass die Bundeswehr auch die Handelswege sichern soll, ist inzwischen allerdings offizielle Regierungspolitik. Das Bundesverteidigungsministerium stellt in seinem Weißbuch regelmäßig Dokumente vor, mit denen die weltpolitische Lage erklärt und die Einsätze der Bundeswehr gerechtfertigt werden. Im 2016 beschlossenen Weißbuch heißt es, Auftrag der Bundeswehr sei,
gemeinsam mit Partnern und Verbündeten zur Abwehr sicherheitspolitischer Bedrohungen für unsere offene Gesellschaft und unsere freien und sicheren Welthandels- und Versorgungswege beizutragen.
Dieses Beispiel zeigt, wie sich die Debatte über die sicherheitspolitische Rolle Deutschlands in sehr kurzer Zeit gewandelt hat. Auch von außen werden neue Erwartungen an Deutschland herangetragen.
Die neue deutsche Rolle ist größer als die alte, weil militärische Aufgaben dazugekommen sind. Früher haben wir militärische Verantwortung zugunsten finanzieller Kompensation schlicht und einfach abgewehrt. Wir haben Geld gegeben, wo andere sozusagen Truppen geschickt haben. Das wird uns so nicht mehr gestattet. Man sagt, ihr seid jetzt so groß, der Kalte Krieg ist vorbei, ihr müsst.
Nicole Deitelhoff ist Politikwissenschaftlerin an der Goethe-Universität Frankfurt und leitet das Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, HSFK. Sie beschreibt die Rolle, die Deutschland zunehmend auf der internationalen Bühne übernimmt, so.
Deutschland hat traditionell eine Rolle entwickelt in der internationalen Diplomatie, die eines ehrlichen Maklers ist oder eines guten Verhandlers. Darum sind wir auch tatsächlich bei Verhandlungen dabei, wo man uns vielleicht nicht erwarten würde als Mittelmacht. Na, wo wir plötzlich sozusagen mit dem Iran verhandeln oder in anderen Bereichen mit am Tisch sitzen, wo sonst nur Großmächte sitzen.
Rund ein Jahrzehnt lang spielte Deutschland eine führende Rolle in den Atomverhandlungen mit dem Iran, die im Jahr 2015 zu einem Kompromiss führten. Die Befürworter des Abkommens betonen, dass die iranischen Bombenbaupläne zunächst auf Eis liegen. Kritiker sehen die Gefahr, dass Iran sie jederzeit wieder aufnehmen könnte. Ein klassischer diplomatischer Kompromiss. Für Deutschland, das auf Augenhöhe mit den ständigen UN-Sicherheitsratsmitgliedern und Iran verhandelte, war es in jedem Fall ein beeindruckender Verhandlungserfolg. Entsprechend stolz präsentierte Frank-Walter Steinmeier, der langjährige Bundesaußenminister, das in mühevoller Kleinarbeit verhandelte Ergebnis.
Es ist geschafft. Es ist eine Vereinbarung geschlossen worden, die den Mittleren Osten und die Welt ein Stück sicherer machen wird. Vielleicht setzen wir mit dieser Vereinbarung ein Signal der Hoffnung den Kräften des Chaos im Mittleren Osten entgegen.
Natürlich kann Deutschland nicht für jeden internationalen Konflikt so viel Personal und politische Energie aufwenden wie für das Iran-Abkommen, betont Professorin Nicole Deitelhoff von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Die deutsche Sicherheitspolitik stehe deshalb vor zwei Aufgaben.
Das eine ist, Prioritäten zu setzen. Wir sind so klein, dass wir nicht alle Bereiche der internationalen Politik gleichermaßen intensiv abdecken können. Und das heißt, wir müssen überlegen, was sind aus der Sicht Deutschlands die wesentlichen Politikfelder.
Im Fall der Ukraine hat Kanzlerin Angela Merkel sich entschieden, persönlich viel Zeit und Energie in die Verhandlungen mit Russland und der Ukraine zu stecken, in die sie auch Frankreich einbezog. Ergebnis waren die Abkommen von Minsk. Dabei stand die Kanzlerin seit 2014 auch unter dem Druck derjenigen, zum Beispiel aus den USA, die auf Waffenlieferungen an die Ukraine und generell auf eine härtere, auch militärisch unterfütterte Konfrontationslinie drängten.
Die andere Herausforderung, die wir haben, ist das Abwägen und Austarieren militärischer und nicht militärischer Außenpolitik. Die Anforderungen an uns sind stark gestiegen. Es wird uns auch nicht mehr erlaubt, uns sozusagen finanziell einfach rauszukaufen. Wir haben aber aus guten historischen Gründen eine starke Abneigung gegen militärische Mittel in der Außenpolitik. Zugleich gibt es immer wieder auch Situationen, in denen wir auch nicht wegsehen können, in denen ein Handeln gefordert ist und wir uns auch daran beteiligen müssen.
Im Ukraine-Konflikt sah die deutsche Bundeskanzlerin jedoch ausdrücklich keine solche Situation.
Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Konflikt militärisch nicht gelöst wird. Deshalb haben wir uns entschieden, unsere Anstrengungen auf die diplomatischen Lösungen zu fokussieren und gleichzeitig Sanktionen zu verhängen, also da auch Russland zu treffen, wo wir glauben, dass unsere Stärken liegen, und das ist die wirtschaftliche Seite.
Diplomatie und wirtschaftliche Sanktionen. Das sind die Mittel, die Angela Merkel besonders betont. In der deutschen Politik spielen nicht-militärische Unterstützungsmaßnahmen für instabile Regionen eine große Rolle. Deutschland setzt statt auf militärische Interventionen eher auf Softpower, so das viel zitierte Schlagwort. Dazu gehören Entwicklungshilfe, Unterstützung für Menschenrechtler und demokratische Kräfte in autoritären Gesellschaften, aber auch sogenannte Ertüchtigungseinsätze. Dabei bilden deutsche Soldatinnen und Soldaten lokale Kräfte aus, damit diese selbst für Sicherheit sorgen können. Alle diese Maßnahmen sind langwierig und ohne Erfolgsgarantie. Es werden immer wieder akute Situationen entstehen, in denen Deutschland entscheiden muss, ob es sich an Militäraktionen beteiligt. Und zwar nicht nur unter der Führung anderer Nationen, etwa der USA. Deutschland wird auch selbst Führung übernehmen müssen. Etwa bei gemeinsamen NATO-Aktionen oder auch im Rahmen einer europäischen Sicherheitszusammenarbeit. Bisher haben vor allem die Briten die geplante engere militärische Zusammenarbeit innerhalb der EU immer wieder blockiert. Der Brexit könnte deshalb zu einer Beschleunigung der europäischen Sicherheitskooperation führen. Dann wird die Anforderung an Deutschland, Führung zu übernehmen, noch steigen. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat bereits 2015 formuliert, wie sie sich diese Führung innerhalb der Gemeinschaften von EU und NATO vorstellt.
Verstehen wir unter Führung das Führen mit Pickelhaube? Nein. Führen in der Form, dass Deutschland das Lenkrad an sich reißt und die Richtung vorgibt? Nein. Führung, in dem Deutschland voranstürmt, weil es glaubt, Nummer eins unter den Europäern sein zu müssen? Nochmal nein. Ich möchte sagen, zu welcher Art Führung Deutschland bereit ist. Es ist die Führung aus der Mitte.
Führung aus der Mitte.
Eberhard Nembach über Deutschlands neue Rolle in der Weltpolitik. Das war Folge 10 des hr-info-Funkkollegs Sicherheit. Den Podcast zu dieser wie zu allen vorangegangenen Sendungen finden Sie auf hr-info-radio.de oder auf der Webseite des Funkkollegs funkkollegsicherheit.de.